Ich freue mich, dass wir unser Studium in den Petrusbriefen heute fortsetzen können. Wir haben in der letzten Stunde, das war die erste Stunde, in der Einleitung gesehen, dass diese Petrusbriefe einen Weg beschreiben. Es ist der Weg des Gläubigen. Und wir haben versucht, ihn darzustellen durch dieses Bild. Auf diesem Weg muss der Gläubige gehen. Es ist der Weg, den Christus im Voraus gegangen ist. Wir folgen auf seinen Fußstapfen. Es ist der Weg, den er, wenn man so nach dem Bild geht, Brett für Brett geschlagen hat. Und wir können sicher auf diesem Weg folgen. Der Weg beginnt mit der Neugeburt. Er beginnt mit einem Wandel in unserem Herzen und im Herzen des jeden, der neugeboren wird. Aber wir haben gesehen, dass die Neugeburt nicht Ziel ist. Die Neugeburt ist Startpunkt. Und deshalb geht's von hier aus vorwärts. Bis wohin? Bis zur Heiligkeit. Bis zu der völligen Darstellung des Charakters Christi. Das ist der Überblick über das, was Petrus beschreibt in seinen Briefen. Es gibt aber noch eine andere Übersicht der Petrusbriefe, und das ist die Zeiteinordnung. Es ist wichtig, dass, bevor wir in die Details gehen, den großen Rahmen der Zeit sehen. Weil dann können wir ohne Zweifel und sehr fokussiert uns dem widmen, was im Inhalt hervorkommt. Aber wenn man den Zeitrahmen, die Zeiteinordnung nicht hat, dann ist alles schwammig. Ja, man kann aus jedem Wort etwas lernen. Aber es ist ein völlig anderes Bild, wenn wir einen schönen Übersicht haben über die Zeitanordnung der Briefe des Petrus. So schauen wir uns das in der Zeitlinie an. Wenn das der Erdenzeitverlauf ist, hier ist die Zeit vor Christus und hier ist das Schreiben der Petrusbriefe. Das ist kurz nach Christus. Hier ist das, was Petrus schreibt in seinen zwei Briefen. Aber für welche Zeit schreibt er? Was ist es, was in seinem vorwiegenden Ziel ist? Hier ist die Offenbarung Christi, die Wiederkunft Christi. Und hier haben wir die Endzeit, die bis dahin kommt. Und hier haben wir das, was wir vorhin gesehen haben, der persönliche Wandel mit Christus, die Offenbarung Christi im Leben des Gläubigen. Und wir sehen, dass diese Offenbarung im Leben des Christen, die ja auch eine Zeitperiode ist, aber nicht in dem großen Zeitverlauf zu sehen ist, aber hier habe ich sie deshalb eingetragen, dass wir sehen, dass in der Endzeit vor der Wiederkunft Christi, eine Offenbarung Christi im Leben des Gläubigen stattfindet. Petrus spricht von beiden Offenbarungen Christi. Einmal von der Offenbarung in der Herrlichkeit, wenn er kommt, um alles zu geben denen, die fertig sind, die in ihrem Leben mit ihrem persönlichen Wandel mit Christus zur Heiligkeit gelangt sind. Und sicherlich ist das immer nur möglich durch die ständige Orientierung am Vorbild des Lebens Jesu auf der Erde. Wir werden sehen, dass der Petrus in allen seinen Briefen, in allen seinen Kapiteln, in allen den Abschnitten, die er beschreibt, immer wieder zurückkommt und das Vorbild Jesu zeigt. Immer dann, wenn er etwas illustrieren möchte, führt er das Leben Jesu auf der Erde als Vorbild. Das ist der Maßstab für den persönlichen Werdegang eines jeden Christen. Und er führt natürlich auch auf Moses und die Propheten, die aber auch nicht geschrieben haben für ihre Zeit. Ja, sie haben geschrieben für die Zeit, als Christus kommen sollte als Mensch. Aber die Propheten haben sich gesehnt zu sehen, das, was wir heute sehen, zu dem Zeitpunkt, wo wir heute angelangt sind, nämlich in die Endzeit. So, das ist der Blick, den wir haben sollen über die Petrusbriefe. Die Petrusbriefe konzentrieren sich auf die Endzeit. Es geht um die Offenbarung Jesu Christi im Menschen und in der Herrlichkeit. Deshalb fängt er schon von vorne ein und sagt: Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten, Fremden in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, erwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Das ist eine Gruppe von Menschen. Da bräuchte man Zeit, um hier die Auserwählten zu sehen, die in der Heiligen Schrift als auserwählt sind. Die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes. Wir werden ein bisschen über die Vorsehung oder Prädestination sprechen. Durch die Heiligung des Geistes. Ja, der Petrus war sich ganz klar, dass der Mensch einen Geist hat und der Geist muss geheiligt werden. Die Offenbarung Christi wird zwar über den Körper geschehen, aber da der Körper nur ein Instrument des Geistes ist, müssen wir wissen, dass die Heiligkeit des Geistes die ist, die erreicht werden soll, weil dort ist auch die Not des Menschen, dort ist auch das Problem des Menschen. Dort ist er unheilig, nicht in seinem Körper. Der Körper an sich, nichts Materielles, ist an sich heilig oder unheilig in dem Sinne, sondern die körperlichen Dinge werden als für geistige Dinge erklärt, wieso Heiligkeit und Nichtheiligkeit. So, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Natürlich wäre auch das ein Thema. Was meinte Petrus mit der Besprengung zu dem Blut Christi? Meinte er vielleicht das, was der Schreiber der Offenbarung, der Johannes, der Evangelist, sagt? Hier in dem Offenbarung Kapitel 12. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Und sie haben ihre Kleider gewaschen. An einer anderen Stelle sagt er, durch das Blut des Lammes. So, das sind Bilder, die wir deuten müssen. Aber wenn wir gucken, dann deuten sie alle auf dieses Endziel, nämlich die Wiederkunft Jesu. So, das ist die Einleitung an die Gläubigen, überall, wo sie sind, auf dieser Welt verstreut, damit sie vorbereitet sind auf den Tag der Ankunft Jesu. Ich lese weiter, dass wir sehen, dass das genau so ist. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was ist die lebendige Hoffnung? zu der wir wiedergeboren sind, zu der wir neu geboren sind. Was ist diese Hoffnung? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Aha. Es geht also nicht um etwas Irdisches, worüber der Petrus schreibt. Wir sind also nicht geboren, wiedergeboren, neugeboren zu einer Hoffnung, die irdisch ist. Zu etwas, was auf dieser Erde sein soll. Sondern zu einem Erbe, das aufbewahrt ist im Himmel. Und wann wird dieses Erbe uns gebracht? Doch nur bei der Wiederkunft Jesu. Die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, um in der letzten Zeit offenbar zu werden. So, Petrus befindet sich in der Zeitperiode hier. Der Petrus hat eine Ahnung. Er weiß die Prophetie. Er weiß, er kennt Mose und die Propheten. Und er weiß, von was sie geschrieben haben. Nämlich von dieser Zeit. Hier konzentriert sich das Ganze hin. Zu der letzten Zeit offenbart werden. So, wir sind wiedergeboren zu einer neuen Hoffnung. Zu einem ewigen Erbe. Dieses Erbe ist nicht ein irdisches, es ist ein himmlisches Erbe. Und dieses himmlische Erbe wird uns offenbar werden bei der Wiederkunft Jesu. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehren, wenn Jesus Christus offenbart wird. Von welcher Offenbarung Jesu Christi spricht der Petrus hier? Ist doch selbstverständlich von der Offenbarung Jesu Christi am Ende der Zeit. Wir vergleichen wieder mit Offenbarung Kapitel 3. Dort steht geschrieben, dass Jesus anbietet seine Gemeinde, die ja armselig ist, in Kapitel 3, Vers 18, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du siehst. Das ist geschrieben an die letzte Gemeinde. Hier sagt er, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbar wird. Ja, in diesem Zeitverlauf gibt es Anfechtungen und wir werden sehen, der Petrus spricht viel über schwierige Zeiten. Aber wann wird die schwierige Zeit sein? Wann kommt die Stunde der Bewährung, von der er hier spricht, damit die Bewährung eures Glaubens? Ich möchte auch da wieder Offenbarung nehmen, die uns ja von der letzten Zeit spricht. Und auch hier haben wir in Kapitel 3, kurz davor, die Stunde der Bewahrung. Steht hier. Vers 10 in Kapitel 3. Weil du das Wort von ausdauernden Warten auf mich bewahrt hast, will auch ich dich vor der Stunde der Versuchung bewahren, die über die ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Das ist geschrieben an die Menschen vor der Endzeit. Weil die Gemeinde Philadelphia eine Treue war, wurde sie bewahrt. Und sie ist bewahrt worden von der Stunde der Prüfung, die über die ganze Menschheit kommen wird. Das ist nicht irgendeine Not während der anderen Zeit. Nein, das ist die Not, die am Ende kommen wird. Dann muss unser Glaube, dann muss unser Wandel mit Christus als ein reines Gold, ein im Feuer geläuterter Glaube, das nichts anderes ist als die Liebe Gottes, die wir durch den Glauben in unser Leben umsetzen, offenbar wird. Weil wenn Jesus kommt, muss auch und müssen die Gläubigen, die Auserwählten, vielleicht kommen wir dazu, dass wir das irgendwann auch ein bisschen tiefer studieren, dass die Auserwählten müssen fertig sein. Es sind die Versiegelten. Jesus spricht von ihnen in Matthäus 24. Und ich glaube, wir kennen alle den Text, ihr könnt es selber nachlesen. Dort sagt er, wenn die Anfechtung wird so schlimm sein, dass auch die Auserwählten verführt werden sollen. Aber sie werden es schaffen. So, die anderen fallen natürlich weg. Die Auserwählten bleiben in dieser Zeit, besonders in der kurzen Zeit vor der Wiederkunft Christi. Die bleiben fest. Sie sind die Auserwählten, die in der Zeit Christi Charakter haben. Ich kann noch dazu den Text aus Römer 8 nehmen. Auch der Paulus und der Petrus sagt ja, dass der Paulus über diese Dinge schreibt, dort im Kapitel 3 des 2. Petrusbriefes. Und auch hier sagt er, Vers 18, denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wann soll diese Herrlichkeit an uns offenbart werden? Denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wer wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes? Es sind diese Söhne Gottes, die fertig werden müssen und die sind fertig am Ende der Zeit. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, damit auch die Schöpfung frei werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ihr seht, wenn die Kinder Gottes fertig sind, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Und dann wird das Leid, das hier in dieser Schöpfung auf dieser Erde ist, an den Tieren, in der Natur, der Verfall, das wird alles ein Ende haben. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ja, die Erstlingsfrucht ist eine, die da war, als Jesus auferstanden ist. Es gibt eine Erstlingsfrucht, die hier fertig sein muss, damit Jesus kommen kann. Und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte jemand noch etwas hoffen, das er schon sieht? Deshalb, wir sind neugeboren zu einer lebendigen Hoffnung auf ein Erbe, das offenbart wird bei der Erscheinung Jesu Christi, das jetzt aufbewahrt ist im Himmel für uns. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf in Geduld. Wir werden sie beschrieben, die Auserwählten in Offenbarung 14. Hier ist die Geduld der Heiligen. Sie sind fertig und sie warten in Geduld, mitten in den Leiden, in denen sie stehen. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie wir sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir haben ja gesehen, der Petrus schreibt auch von denen, die nach der Vorsehung, nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollen, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, und die er aber auch gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. So, um den Zusammenhang zu verstehen, auch der Paulus schreibt hier in Römer 8, mit der Perspektive der Endzeit. Das ist die lebendige Hoffnung, zu der wir neu geboren sind. Auf die arbeiten wir hin. Das ist das, was der Petrus hier deutlich machen möchte. Wenn Jesus Christus offenbar wird, den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, das ist die Vorfreude auf seine Ankunft, und das Ziel eures Glaubens erlanget, nämlich die Rettung der Seelen. Und hier geht es nicht nur um die Rettung, die jemand erfährt, wenn er stirbt und zur Ruhe gelegt wird, denn dass er dann, wenn Jesus Christus aufersteht, sondern hier geht es um das tatsächliche Erleben der Errettung in der Zeit der Trübsal. Nach dieser Rettung, sehen Sie, suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade für euch geweissagt haben. Das heißt, die Propheten haben wohin geforscht? Ihr Ziel war das, diese Rettung der Seelen. Dafür haben sie geforscht, nicht nach dem Tod, sondern nach der Erfüllung, dass dieses Erbe, das für uns alle aufbewahrt ist im Himmel, es kommt der Zeitpunkt, wo es offenbar wird, für jeden. Nach dieser Rettung suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade für euch geweissagt haben. Sie wollten herausfinden, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete. Was hindeutete, als er ihm voraus die Leiden bezeugte, die über Christus kommen sollten, und auch die Herrlichkeit danach. Ihr seht, die Propheten schreiben die Leiden Christi voraus und die Herrlichkeit danach. So in einem Satz überspannt er dieses ganze Feld. Aber wohin geht die Rettung der Seele? Doch hierhin. Das ist der Punkt, wonach sich die Propheten forschten. Das müsste auch heute der Punkt sein, wo die Christenheit, wo jeder einzelne Christ forscht und sucht, bereit zu sein. Sie wollten herausfinden, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete. Die Leiden und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern uns damit dienten. Was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, Dinge, in die sogar die Engel hineinschauen möchten. So, er sieht diese Generation, er sieht diese Menschen, denen er schreibt, als die am allerfavorisiertesten. Weil hier wurde ihnen gepredigt durch die Propheten, durch die Evangelisten, jetzt Petrus und alle zum Deuten auf diesen Endpunkt. Deshalb sind die Petrusbriefe prophetische Briefe, weil sie deuten auf eine Endzeit hin. Sie haben ein Ziel. Dieses Ziel ist die Offenbarung Jesu Christi, die Rettung, wenn es kommt vom Himmel, das Erbe. Aber es kann nicht kommen, wie wir sehen werden und wie er schreibt, bis nicht die Offenbarung Christi im persönlichen Lebenswandel hervorkommt. Aber auch die Engel wollen und blicken nach vorne zu sehen, was, wie wird es sein? Weil sie wissen es ja auch nicht. Sie wissen es aus der Schrift, aber sie wünschen es sich zu sehen, zu erleben. Dinge, in die sogar die Engel hineinschauen möchten. Darum seid bereit, gefestigt in eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird. So hier setzt es ein Text, den man wiederum sehr länger betrachten müsste. Seid gefestigt in eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird. So, bei der Offenbarung Christi wird uns das Ergebnis der Gnade gegeben. Es ist das, was die Gnade in unseren Herzen bewirkt hat. Das Erbe, das im Himmel ist, muss zuerst in den Herzen der Menschen stattfinden. Und ich habe es gelesen, aber ich lese es noch einmal. Es ist ganz wichtig, im Kolosser Kapitel 3 ist es so schön zusammengefasst von Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Dort ist unser Erbe, er ist unser Erbe. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und dann kommen die Dinge, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unrein und so weiter. So, der Paulus schreibt auf dieselbe Zeit hin. Hier der Kolosserbrief sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er muss sich in uns offenbaren, bevor er sich offenbaren kann in der Herrlichkeit. Die zwei Dinge kommen zusammen. Sie müssen zusammenkommen. Deshalb schreiben sie alle auf diese Zeit hin, dass das endlich geschieht. Wir trachten nach dem, was oben ist, indem wir in unserem Herzen umgewandelt werden in das Ebenbild Christi. Das sind die zwei, sage ich jetzt mal, Dinge, die stattfinden müssen, und gleichzeitig kommen sie zu ihrem Höhepunkt. Ja, in allen Zeiten sollten die Menschen trachten danach, zur völligen Heiligkeit zu kommen. Das ist keine Frage. Und manche haben es erreicht und manche nicht. Aber in dieser Zeit mussten sich die Söhne Gottes offenbaren. Und es müssen nicht nur Einzelne sein, sondern Gott hat sich die 144.000 als Zahl gesetzt, damit sie offenbar werden. Sie sind die Versiegelten. Sie sind die, die durch diese Zeit der Endzeit gehen, deren Augen den Herrn sehen werden, ohne dass sie den Tod gesehen haben. So, ganz auf die Gnade, die bei euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird. Wir müssen etwas festhalten. Die Gnade Gottes ändert uns bis zur Offenbarung Christi. Dann sehen wir die Erfüllung dessen, was wir durch die Gnade erreicht haben. Dann kommt das Herz, was geändert worden ist, und die Wiederkunft Christi zusammen. Und dann trifft sich das Erbe und der, der das Erbe übernehmen soll. Weil jetzt ist das Herz vorbereitet. Jetzt ist er fertig. Und Gott hat einen Erlösungsplan, den hat er wunderbar gemacht, damit das geschieht in dieser Zeit auf die Offenbarung Jesu Christi. Dann, wenn Jesus Christus kommt, muss dieses Werk der Gnade vollendet sein. Ich hoffe, wir verstehen das. Auf die Gnade zu setzen, bedeutet, sie anzuwenden. Die Gnade ist das Leben Jesu, es ist die heilsame Salbe. Es ist das, was Jesus uns anbietet, das Kleid, der Glaube, die Liebe, die durch die Prüfungen geläutert ist. Das ist das, was wir anwenden müssen, jeder einzelne in seinem Leben. Die Gnade ist nicht das, was man, wenn man nur das Wort Gnade sieht, aha, jemand wird begnadigt. Nein, die Gnade ist ein Mittel. Sie wird als Kraft bezeichnet. Diese Kraft muss sich zeigen in einem Christus-ähnlichen Wandel. Als gehorsame Kinder, verhaltet euch nicht wie früher, als ihr euer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, Christus war heilig. Er hat seine Heiligkeit bewahrt. Gott ist heilig. Wir müssen heilig werden. Wir müssen heilig sein bei der Ankunft Jesu Christi. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden Einzelnen nach seinen Taten richtet, dann führt euer Leben in Furcht, solange er hier in der Fremde lebt. Fantastisch, wir leben hier in der Fremde. Wir leben hier auf dieser Erde, fremd von unserem Vater. Aber wir führen ein Leben, das, wenn das Gericht kommt, weil die Offenbarung Jesu Christi ist auch Gericht, dann ist Trennungszeit. Wir werden sehen, es gibt auch ein Gericht davor, das jetzt stattfindet, dass wir bereit sind, wenn Jesus kommt. Ihr seht, die ganze Aufbau dieses Kapitels, das ganze Aufbau geht in diese eine Richtung, dass wir am Gerichtstag ist nicht hier, Gerichtstag ist hier, bevor Jesus kommt. Und Petrus schreibt darüber, dass das Gericht kommt. Und vielleicht lese ich sie jetzt, die Texte, wo er sagt, im Vers Kapitel 4, Vers 7, aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Denn das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, seid nüchtern zum Gebet. Im Kapitel 3 des zweiten Petrusbriefes: Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in denen ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind, und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel. Ja, das heißt, die singen im Chor. Für welche Zeit? Schauen wir an. Und wisset vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben. Und fragen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem nun die Völker entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Ihr seht, hier ist eine ganz konzentrierte Zeit. Hier konzentriert sich sein Schreiben. Der erste und der zweite Brief. Sie sind mit demselben Ziel geschrieben, ein Volk vorzubereiten für die Wiederkunft Jesu. Denn wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden Einzelnen nach seinem Tun Taten richtet, dann führt euer Leben in Furcht, solange ihr hier in der Fremde lebt. Denn ihr wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweis. So, es ist wichtig, dass wir verstehen, was der Petrus hier meint. Wir sind nicht herausgekommen aus dem angeborenen sündigen Natur durch Gold oder Silber. Hier geht es darum, wir vererben eine sündige Natur. Und diese sündige Natur führt uns zu einer Lebensweise, die in Leidenschaften und so weiter existiert. Und diese Lebensweise, ja, durch die sündige Natur führen wir diese Lebensweise, die haben wir von unseren Vätern überliefert, die haben wir von denen bekommen. Aber wir sind aus dieser Lebensweise erlöst. Wir fragen sehr häufig, was ist Erlösung? Wir denken immer an die Erlösung, ans ewige Leben. Nein, wir sind erlöst, dass wir aus dem selbstsüchtigen Wandel zu einem liebevollen, heiligen Wandel kommen. Das ist Erlösung. Wenn jemand die Liebe nicht lernt, ist er nicht erlöst. Kann er sagen, was er will, er kann behaupten, was er will, er kann meinen, er ist erlöst und er hat Erlösungsgewissheit. Es ist völlig egal, was ein Mensch sagt. Im Gericht wird gezeigt, der Wandel. Ist er ein Heiliger aus der Liebe heraus oder ist er ein Wandel aus dem Irrtum, aus dem angeborenen, aus der angeborenen sündigen Natur? So, wir sind nicht erlöst aus diesem Wandel mit Gold und Silber. Nämlich, die sind vergänglich. Sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das ist die Kleider, die man wäscht in dem Blut des Lammes. Das ist das, was ich in Offenbarung 12 gelesen habe. Das ist die Besprengung mit dem Blut Christi. Der vorher ausersehen war, vor Grundlegung der Welt. Dann geht er natürlich in eine, der Petrus fasst zusammen eine ganze Erlösungsgeschichte in einem Satz. Der Lamm, das Lamm Christi, war ausersehen vor Grundlegung der Welt. Aber in der letzten Zeit um euretwillen offenbart wurde. So, er kam in der letzten Zeit, ist Christus gekommen. Er 4000 Jahre nach der Existenz dieser Erde erscheint Christus als Erlöser, als Lamm Gottes. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, die ihr von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt hat, nämlich Jesus, und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott beruhe. Das ist fantastisch. Weil ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt einander herzlich lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alle Menschen sind wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blüte. Das Gras ist verdorrt und seine Blüte abgefallen. aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, das unter euch verkündet wurde. Wer ist dieses Wort? Nichts anderes als Christus, das Gesetz. Christus verkörperte das Gesetz Gottes. Er hat aus Gott gelebt, genommen und gegeben. Hier, das müssen wir verstehen, ist Christus das Vorbild, weil ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Und die Seele reinigen bedeutet Geist und Körper. Weil die Seele ist Geist und Körper zusammen. Da sollen wir nicht denken, dass es um etwas Geistiges geht bei der Seele. Deshalb sagt der Paulus in Römer 12, 1, wir müssen einen gesunden Leib haben. Und ich denke, die, die auf ihn warten, werden das haben. Die, die aufgehört haben, aus etwas anderem, aus der Liebe zu leben, die werden einen gesunden Leib haben, so wie Christus. So, ich hoffe, wir haben ein kleines bisschen diesen Übersicht der Petrusbriefe gesehen. Und wir sehen, wenn wir dann in die Einzelheiten des Studiums gehen, um was es geht. Ich möchte kurz etwas über die Prädestination sagen, über diese Vorsehung Gottes, was es bedeutet. Und das ist ganz einfach. Ich denke, wir verstehen es, wenn wir es richtig sehen, schnell. Hier ist wieder der Zeitverlauf. Hier sind alle Menschen dieser Welt und es gibt nur zwei Kategorien. Menschen, die auf dem Weg sind, Neugeborene, die auf dem Weg sind zum Heil, oder Menschen, die nicht auf dem Weg sind zum Heil. So, die Gläubigen sind alle prädestiniert zur Heiligkeit. Das ist die Prädestination. Und die Ungläubigen sind alle prädestiniert zur ewigen Verdammnis. Das kommt hier, Kapitel 2, Vers 8. Denn sie stoßen sich daran, weil sie dem Wort nicht gehorchen, wozu sie auch bestimmt sind. Sie sind nicht bestimmt, dem Wort nicht zu gehorchen. Sie sind bestimmt, dass dieser Stein sie zerschmettert. Weil es steht, Jesus sagt, wer auf diesen Stein fällt, der zerschmettert und auf den dieser Stein fällt, der wird zermalmt. So, der eine ist derjenige, der am Stein Christi sein Ich kaputt gemacht kriegt und der andere wird am Ende durch den Stein zerstört. Dazu ist jeder prädestiniert, der im Ungehorsam bleibt. So, keine Frage, es geht nicht, dass Gott jemanden von hier sagt, du bist prädestiniert, zur ewigen Verdammnis. Nein, jeder, der festhält und sich stößt an Christus, der ist prädestiniert zur ewigen Verdammnis. Der aber Christus annimmt, der ist prädestiniert, der ist vorgesehen zur Heiligkeit, zur Vollkommenheit. Und das alles wird natürlich wann ihre Erfüllung haben in der Zeit des Endes. So lasst uns schauen ganz kurz die Texte über die Neugeburt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir werden das noch besprechen in den nächsten Stunden. Wir müssen verstehen, wieso sind wir durch die Auferstehung Jesu Christi neugeboren, weil er einen neuen Menschen aus dem Grabe hervorbrachte. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das Wort Gottes bedeutet, wenn jemand wiedergeboren ist aus dem Wort, dann hat er das ewige Leben. Jemand, der in diesem Wort beständig ist. Jemand, der wächst und dieses Wort den Samen oder die Frucht bringt. Der hat Ewigkeit. Ist man geboren aus Fleisch und Blut, dann hat man keine Ewigkeit. So seid begierig nach der vernünftigeren, lauteren Milch als die jetzt geborenen Kindlein, auf das sich durch dieselbe zunehmen. So der Petrus beschreibt diesen Weg von dem lauteren Milch bis zur harten Speise, bis zur Vollkommenheit. Und das wollen wir in den nächsten Stunden studieren zusammen. Wir wollen uns vertiefen in das, was dieses Wort uns sagt und das Vorbild, das uns immer wieder gegeben wird in Jesus Christus. Ja, wir sind wiedergeboren durch seine Auferstehung zu einer lebendigen Hoffnung. Jesus Christus ist dabei, ein Volk zu bereiten in unseren Tagen. Und unsere Augen werden ihn sehen. Alle die, die wollen, alle die, die sich einreihen und die Erwählung Gottes annehmen und sich vorbereiten, um bei denen zu sein, die versiegelt sind und Jesus schauen, wenn er kommt, ohne dass sie den Tod sehen. Amen.